Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals als Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer ab einem Dollar im Monat. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Retro-Kompott-Stammtisch. Eine offene Talkrunde der Hörer des Retro-Kompott-Podcasts, der Macher des Podcasts und hier und da auch mal ein paar illustren Gästen, die dann sich hier einfinden. Es ist Freitag, der 24. Juli und wie jeden Freitagabend ab 21 Uhr starten wir hier unsere offene Talkrunde. Und ich schau mal in den Kanal, was wer jetzt alles schon mit dabei ist. Da begrüße ich an allererster Stelle den Marcel, den Amiga-Master.
Ja, schönen guten Abend. Kaum 16 Stunden später, nach dem Videostammtisch, sind wir wieder beim Audiostammtisch gemeinsam zusammen. Hallo.
Der nächste ist dann der Maniac242, der Michael.
Einen schönen guten Abend.
Und natürlich darf auch der nächste Gast nicht fehlen, der RSN8887 alias Arne aus Oklahoma.
Hallo.
Und momentan das Schlusslicht in der Liste, aber die Liste wird mit Sicherheit heute Abend noch um einige Namen länger werden, der Sky76 alias Bernhard.
Ausgerechnet den letzten Stammtisch verpasst, aber jetzt bei Nummer 77 dabei. Hallo.
Ja, der letzte Stammtisch, ich hatte es im Vorgeplänkel, bevor wir aufgenommen haben, schon erwähnt. Dieser Podcast ist ein geiler Podcast und er ist auch schweineteuer, weil hier bekommt man so viele geile Ideen und so viele Spiele irgendwie an den Kopf geworfen. Ich glaube, einer in der Runde, in der wir uns jetzt befinden, hat sich aufgrund von einiger Tipps von mir und vom Oliver eine neue tragbare Konsole zugelegt. Ja, und ich für meinen Teil, Oliver hatte in der letzten Folge von dem Spiel Deadly Premonition für die PlayStation 3 bzw. Xbox 360 berichtet. Und ja, ich habe mir im Laufe des Podcasts dann dieses Spiel halt auch günstig gekauft. Habe es natürlich auch jetzt installiert und nochmal gespielt. Es ist genau das, was ich erwartet habe. Vielleicht dazu dann später mehr. Naja, und wir haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe. Und in der WhatsApp-Gruppe hat Oliver wiederum auch nochmal zwei weitere Spiele erwähnt. Das eine nennt sich Frostpunk. Ist ein Aufbaustrategiespiel. Und das zweite, was er erwähnt hatte, ist so ein Pixel-Plattformer-Jump'n'Run. Und das musste ich mir dann auch gleich erstmal zur Gemüte führen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, habe gerade einen, muss ich mal kurz nachschauen, habe ich gerade vergessen, wie das heißt. Ist so neu, tut mir leid. Und ja, gestern war ja auch der Videostammtisch mit dem Klassiker Turrican. Und da waren ja auch ein paar von euch dabei. Habt ihr es überlebt, habt ihr es überstanden oder seid ihr irgendwie noch geplagt von dem Spiel?
Ja, ich glaube, da gibt es Redebedarf. Wir haben gestern insgesamt knapp 9 Stunden zusammengebracht. Bis circa 4:30 in der Früh. Das ist in Ordnung, aber unter der Woche ist das vielleicht nicht so ganz günstig. Da müssen wir mal drüber reden.
Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Turrican 1 auf dem Amiga durchgezockt. Aber das hat bei mir so lange gedauert, weil ich erst die Version gespielt habe von Fight of Five, die sich gehängt hat in der vierten Welt. Da musste ich nochmal neu anfangen. Und dann habe ich das dann durchgespielt, als es schon in dem Bonus war, wo ihr dann schon angefangen habt, Blitzbombers auf dem Amiga auf Amiga Live zu spielen. Da war ich immer noch bei Turrican beschäftigt und dann habe ich es aber tatsächlich mit einem Leben über irgendwie noch durchgezockt. Ohne Cheat. Dann auch Marcel hat mir da auch einen Tipp gegeben, wie ich das Endmonster besiegen kann. Also ich bin immer noch so im Adrenalinrausch, weil das war wirklich heftig, da mit dem letzten Leben es dann noch zu packen. Ein geniales Spiel. Einfach genial.
Ja gut, deinen Sieg, glorreichen Sieg haben wir glücklicherweise in der Aufnahme für Blitzbombers drinnen.
Ja genau, da fange ich irgendwann dann an zu jubeln, als es dann durch ist. Echt herrlich. Also was der Danny vorhin gesagt hat, das stimmt. Ich habe mir jetzt wegen Danny hauptsächlich ein 3DS gekauft, ein gebrauchtes. Und zwar ist das ein New 3DS XL. Also die Namensgebung bei Nintendo ist ja auch total verwirrend, weil wenn du bei eBay nach New 3DS XL suchst, dann kommen natürlich die ganzen, die neue 3DS verkaufen, aber eben keine neuen New 3DS und man will ja unbedingt New 3DS, weil sich das automatisch an die Augen anpasst für den 3D-Effekt. Und das kam jetzt vorgestern an, das hat mich auch eigentlich, ich glaube, 150 oder so gekostet, aber ich habe richtig Glück gehabt, weil das ist in 1A-Zustand mit Screen Protector schon drauf, gar nicht verkratzt, wie neu. Und ich muss Danny recht geben, das ist ja wohl der absolute Hammer, das Teil, weil es ist halt 3D. Also, ich habe mir dann gleich im Online-Shop, ich habe es jetzt noch nicht gehackt, aber ich habe mir gleich im Online-Shop Super Mario 3D Land dann gekauft und Outrun natürlich, die Sega Classics und auch Outrun und dieses Classics Pack mit Power Drift, weil man kann ja da auch die alten Sega-Spiele so richtig cool von M2 umgesetzt da in 3D zocken. Aber am allergenialsten finde ich den 3D-Effekt bei Mario 3D Land, weil das ist so ein, ja, das ist so eine Mischung aus 2D Mario und 3D Mario. Also es ist jetzt nicht so frei wie Mario 64, aber auch nicht so stringent 2D wie das, so diese anderen Mario-Teile, sondern man kann sich da so ein bisschen eben in 3D bewegen. Und wenn da die Kamera so lange Passagen zeigt, die so weit in der Ferne sind, dann sieht das derartig 3D aus. Das ist wie, als würde ich durch ein Fenster in einen echten Diorama 3D-Raum gucken. Und wenn Mario dann springt, manchmal ist die Kamera halt so etwas schräg von oben, dass Mario sozusagen auf mich zuspringt. Und dann sieht das echt aus, als würde der so auf mich zukommen. Also es ist halt einfach der Wahnsinns-3D-Effekt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist der Hammer. Und Outrun in 3D und Powerdrift sind auch ganz toll. Nur da merkt man natürlich echt total, dass irgendwie alles gefühlt aus Pappe ist. Weil es ist ja alles nur so 2D-Sprites, die da dann echt in 3D so erscheinen. Aber dann sieht es halt echt total aus, als würde man durch eine Pappwelt irgendwie fahren. Aber es ist halt auch total cool. Also ich bin völlig begeistert von dem Gerät. Es war echt eine sehr gute Empfehlung, allerdings teuer. Habt ihr auch alle 3DSs?
Nee, ich hab's bis jetzt genau. Zum DS geschafft.
Nee, da stehst du mit dem Nintendo vor, da bin ich raus.
Verweigerst du komplett?
Interessiert mich nicht. Super Nintendo, das war noch die letzte Konsole. Und alles andere danach, nichts. Super Mario Galaxy fand ich ein tolles Spiel, aber dafür mir extra eine Konsole zu kaufen für ein einziges Spiel, nö. Und der Rest, nö, spricht mich einfach nicht an, was Nintendo so macht.
Also als Handheld finde ich ihn ganz gut. Ich habe das gleiche Modell, also auch den New 3DS XL. Weil ohne XL ist der Screen, finde ich, wirklich viel zu klein. Und auch ohne dem New, das, die kann man alle vergessen. Ja, bin ehrlich ganz zufrieden, obwohl ich bei vielen Spielen dann den 3D-Effekt ausschalte. Und die Auflösung ist halt nicht wirklich berauschend. Aber ja, ein bisschen besser als beim DS Lite oder beim originalen DS.
Also ich mache das jetzt immer auf volle Pulle, 3D-Effekt.
Ja, habe ich auch. Ich meine, sonst wäre der Witz des Gerätes auch irgendwie so ein bisschen raus. Also ich will diesen 3D-Effekt immer komplett drin haben. Und wenn ich da mal Spiele, die jetzt nicht so wirklich dafür ausgelegt sind, ja, dann sind das sowieso meistens Sachen aus der Emulation oder aus der Virtual Console und dann kann ich auch zu einem anderen Handheld greifen, zur Vita oder zur PSP.
Ja, ich finde auch. Ja.
Entschuldigung, wie ist es mit diesem 3D-Effekt? Wird er berechnet oder ist es einfach nur irgendeine Linsenverschiebung bei den Bildschirmen?
Nein. Ach so, nee, das weiß ich jetzt nicht. Wie meinst du berechnet? Also das Spiel
kommt auf jeden Fall vom Spiel raus, der 3D-Effekt?
Das Spiel berechnet zwei Sichtwinkel.
Also doch.
Das Spiel berechnet wirklich zwei Sichtwinkel. Das habe ich getestet. Zum Beispiel bei Space Harrier kann man das sehen, wenn man einfach mal ein Auge zumacht und so blinzelt mit einem oder mit dem linken und rechten Auge, dann sieht man richtig, dass man den Schachbrett-Hintergrund bei Space Harrier aus zwei verschiedenen, leicht anderen Perspektiven sieht eben. Also es wird echt von den Spielen berechnet, aber dann irgendwie von dem Screen mit so bestimmten, ich weiß nicht, das Prismen oder so, irgendwie zum richtigen Auge geleitet, also in die richtige Richtung das Licht geleitet, dass das eine Auge das sieht und das andere das. Das geht auch nur in einer bestimmten Abstand. Also wenn du das zu nah vor deine Augen hältst, geht's nicht. Und ich glaube, wenn du es zu weit weghältst, geht's auch nicht so gut. Aber es gibt irgendwie so einen Sweet Spot, wo das dann sozusagen so einrastet. Es erkennt irgendwie deine Augen und dann rastet das so richtig ein, dann ist es 3D. Und dann bleibt es auch 3D, auch wenn du den Kopf drehst oder die Konsole wackeln lässt. Das ist egal dann.
Okay, ich dachte, das ist vielleicht so ein Effekt, ähnlich wie so ein Hologramm, wo auch zum richtigen Winkel bleiben muss. Aber da kannst du dich dann wirklich auch bewegen, weil er deine Kopfbewegung halt schon trackt und irgendwas entsprechend anpasst. Muss ja dann irgendwie anders funktionieren.
Ja, er trackt die Augen. Er trackt nicht die Kopfbewegung, sondern er trackt wirklich die Pupillen, so wie ich das mal von jemandem erklärt bekommen habe, weil das ist auch irgendwie so eine duale Kamera, die jetzt nicht nur das rein optisch macht, sondern, ja, keine Ahnung, ob das mit einer Wärmebildkamera dann erkennbar ist, wie das Auge steht. Ich habe keine Ahnung, habe ich keinen Plan von.
Und, das ist, glaube ich, Infrarot.
Ich möchte eben ganz kurz, bevor wir hier weiterquatschen, den Dark Metatron alias Sebastian begrüßen. Hallo.
Hallihallo.
Hallo.
Servus.
Hallo. Hallo. Hast du auch ein 3DS, Sebastian, Dark Metatron?
Ich habe ein 3DS und meine Frau hat einen New 3DS. Also wir haben beides hier.
Ich bin der 3D-Effekt ist echt der Hammer, oder?
Ich bin aber auch kein Freund von dem 3D. Der Effekt, der funktioniert bei mir auch nicht gut. Also ich kriege sowohl beim alten als auch beim New 3DS von dem 3D-Effekt massive Kopfschmerzen. Also der funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob meine Augen da irgendwie nicht gut sind, aber geht bei mir irgendwie nicht.
Schade. Habe ich auch mal gelesen, dass es verschiedene Typen Menschen gibt. Also bei manchen funktioniert das super, bei anderen nicht so richtig. Ich habe es auch bei mir selber gemerkt, wenn ich meinen Kopf bewege, dann sieht das für mich fast so aus, als wäre da eine perspektivische Verschiebung. Das ist aber nur eine optische Illusion, also das Bild ändert sich nicht. Aber weil mein Gehirn derartig davon überzeugt ist, dass das 3D ist, dann sieht das richtig so aus, als würde da so eine Parallaxenverschiebung stattfinden. Das ist aber nur mein Gehirn, was sozusagen verwirrt ist. Also es ist wirklich, also ich finde es, ich habe auch einen 3D-Fernseher, ehrlich gesagt. Ich bin also ein 3D-Freak. Ich habe auch einen 3D-Fernseher von Panasonic mit diesen 3D-Brillen, mit diesen Polarisationsbrillen. Und was bei mir passiert, wenn ich das 3D sehe, das Bild fängt an so zu leuchten und zu glänzen. Das wirkt irgendwie realer mit einmal bei mir. Also es ist bei mir, ich bin da irgendwie sehr zugänglich. Es ist ein Wahnsinnseffekt für mich einfach. Auch bei Filmen jetzt, bei Blu-Rays und so.
Nee, diese Polarisationsbrillen funktionieren bei mir auch nicht. Das einzige 3D, was bei mir funktioniert, ist halt sind diese 3D-Brillen hier, wie zum Beispiel wie meine PlayStation VR, die ich habe. Das funktioniert richtig gut. Also das kann ich machen, aber alle anderen 3D-Techniken funktionieren bei mir nicht. Ich kriege Kopfschmerzen oder ich sehe es einfach nicht. Oder ich weiß nicht, irgendwie bin ich mit diesen ganzen komischen Sachen, mit den ganzen Filtern. Und deswegen kann ich auch zum Beispiel diese 3D-Kino und sowas gar nicht machen, weil das ist für mich immer verschwendetes Geld, weil ich kann das halt eh nicht wirklich sehen oder funktioniert nicht.
Also ich hab's auch, wenn in dem 3DS da sowas auf mich schießt, der Bowser mit diesen Feuerschüssen, dann kommen die so richtig auf mich zu. Da will man sich fast wegducken. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, ich find's Wahnsinn. Und ich find's auch total genial, dass Nintendo das, ich find's bescheuert, dass Nintendo das nicht mehr produziert. Und ich find's genial, dass sie das überhaupt mal gemacht haben. Also sowas Neues, weil das ist ja, glaube ich, die einzige Konsole jetzt, außer natürlich PlayStation VR, und so ein ganz paar PlayStation 3-Titel, die man auf einem 3D-Fernseher spielen konnte, das einzige Mal, dass man echt sowas in 3D zocken kann. Also vor allem auf einem Handheld auch. Ich find's auch irre. Ich weiß nicht, Daniel, ob dir das mal aufgefallen ist, wenn du ein Programm in den Schlafmodus bringst mit der Home-Taste, dann geht das so nach hinten und dann legt sich so transparent darüber so die Information, was für ein Spiel jetzt im Schlafmodus ist. Und das sieht auch so irre aus. Dieses schwarze Transparenz, Window vor dem Spiel, was im Hintergrund ist. Also jetzt wünschte ich mir, sowas wie Windows würde mal in 3D kommen, dass du so die Fenster richtig weiter hinten siehst, die unten sind, und die Fenster so, die aktiviert sind, weiter nah an dir dran. Das wäre doch echt der Hammer. Das müssen sie echt mal machen. Also ich finde, ja, ich bin hin und weg.
Ja, ich, wie gesagt, ich mag ja auch unheimlich diesen tollen 3D-Effekt. Also weitere Spiele, die du auf unbedingt nochmal anschauen solltest, sind die beiden Luigi's Mansion. Die kommen auch sehr cool mit dem 3D-Effekt. Und dann gibt es ja von Zelda Ocarina of Time und Majora's Mask. Die Majora's Mask, die gibt es auch als 3D-Spezialversion.
Ja, da habe ich auch schon nachgeguckt. Aber es wird dann doch etwas teuer, weil ich bin jetzt auch so ungeduldig gewesen. Ich habe natürlich alles jetzt nicht gehackt, sondern gleich sofort im Online-Shop gekauft. Habe mir auch so gedacht, ich könnte mir jetzt das Modul für $10 bestellen. Da muss ich aber warten, bis es ankommt. Oder ich kaufe mir halt so Mario 3D Land einfach im Shop. Dann habe ich es halt sofort. Und war dann wirklich so, ich war derartig ungeduldig. Ich habe es mir dann einfach für $20 halt im Shop gekauft. Aber die anderen Spiele im Shop, also Ocarina of Time kostet, glaube ich, auch $20. Und Luigi Mansion ist, glaube ich, noch teurer. Das ist schon, wird dann etwas teuer. Aber ja, es ist wirklich irre.
Ja, also wie gesagt, das Hacken der Konsole lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen ist die, glaube ich, auch vom Markt genommen worden. Es gab nämlich in der Firmware gab es einen Bug, und durch diesen Bug, durch diesen Exploit konnte man dann über eine, es war jetzt nicht eine richtige gehackte Software, so wenn ich das richtig verstanden habe, sondern diese Software hat den eShop von Nintendo einfach die Inhalte einfach angezeigt, und du konntest da einfach auf den Install-Button klicken und du hast dann sogar die Software quasi original von Nintendo, weil die so läuft über den eShop läuft das ja so, wenn du was runterlädst, wird das auf die Seriennummer deiner Konsole gebrandet. Dann kannst du es auch nicht von der SD-Karte kopieren und an einen Kumpel geben, sondern es läuft nur auf dieser einen Konsole. Und dieses Schlupfloch, das war wohl irgendwie in der originalen Firmware drin. Und ne, das hat halt irgendjemand rausgefunden. Und wie gesagt, ich habe die jetzt ja schon ein paar Tage, die Konsole. Und als ich die halt eben dann gejailbreakt hatte, konntest du dir halt eben diesen, der nannte sich Free Shop. Und der sah aber genauso aus wie der Nintendo eShop. Und ja, da konntest du einfach dann die Sachen auswählen, die du haben wolltest. Auch Sachen, die irgendwie, ich habe die ja noch gehabt, aber die Konsole auch noch aktuell. Da sind noch Spiele für entwickelt worden rauskommen. Die konntest du dann einfach dann per anklicken, runterladen. Und das war meiner Meinung nach mit einer der Gründe, warum sie die dann vom Markt genommen haben. Weil was man, soweit ich weiß, auch nicht machen darf, es gab jetzt noch mal letztes oder vorletztes Jahr, gab es noch mal eine neue Firmware-Revision und die stopft dann halt eben diese Lücke. Und ich glaube, die hat dann auch so eine Art Detection drin. Das heißt, wenn du wirklich dann die gejailbreakt hast und da halt eben Spiele installiert hast, dann wird deine Konsole, glaube ich, auch gebrickt. Aber dafür will ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Es ist sowieso so, man sollte so eine Konsole, natürlich, wenn man sie halt eben dann jailbreakt, man sollte halt eben wissen, was man tut. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier die ganzen Sachen mir geholt habe, weil ich die auch alle andauernd spiele. Ich gucke mir viele Sachen auch nur an. Und was natürlich schön ist, dass man halt eben auch, wenn man halt eben die Originale im Schrank stehen hat, kann man halt eben jetzt auch ganz einfach, dass man die Sachen von der SD-Karte, von der Kopie halt eben spielt. Man muss nicht immer die Module tauschen.
Ja, also ja. Ich habe mir dann auch, wo du es gerade sagst, was gekauft im Shop. Und zwar, nicht im Shop, sondern als Modul. Und zwar Paper Mario, dieses neue Paper Mario Origami King habe ich mir dann für die Switch geholt, weil die Sarah, meine Frau, das gerne mal spielen wollte und testen wollte. Die ist jetzt von Animal Crossing etwas gelangweilt. Und jetzt haben wir uns halt für Paper Mario entschieden. Und das konnte man hier einfach so im Supermarkt einfach kaufen. Und dann habe ich es mir aber auch auf meine gehackte Switch noch irgendwie installiert, damit wir es auch gleichzeitig irgendwie zu zweit spielen können. Also es ist schon so irgendwie jetzt so halblegal. Aber zumindest habe ich eben das Originalmodul auch. Das ist dann halt in ihrer Switch, in der Switch Lite. Und meine Herrin, finde ich Paper Mario genial. Also ich mag eigentlich überhaupt keine RPGs, aber das ist irgendwie so, Paper Mario, dieses Origami King, das scheint mir irgendwie so ein RPG zu sein für Leute, die RPGs eigentlich nicht mögen. Weil es hat total viel so Action-Sequenzen. Wenn man auf der Karte ist, kann man auch springen, wie Mario eben so springt. Dieser kleine Papier-Mario und so Blöcke anspringen zum Safen oder um was zu finden. Und es gibt dann ganz viele so Geschicklichkeitseinlagen mit so irgendwelchen komischen bewegten Plattformen und so. Also es ist auch sehr kurzweilig, die Kämpfe sind auch nicht zufällig, sondern da sind dann so Monster, die laufen richtig rum in der Welt und wenn man die dann eben berührt, dann wird auf den Kampfbildschirm umgeschaltet, man kann ihnen dann auch schon auf sie draufspringen oder mit dem Hammer eins überziehen, dann werden im Kampf ihnen dann ein paar Punkte abgezogen und die Kämpfe sind auch, als wären die für mich gemacht, so Puzzlekämpfe. Also die Kämpfe, das ist irgendwie so ein neues Kampfsystem, für dieses Spiel, glaube ich, erfunden, wo die Gegner auf so Kreisen in der Arena so stehen und Mario in der Mitte. Und da muss man die immer so diese Kreise so rumdrehen und verschieben, um die Gegner in so bestimmte Formationen anzuordnen. Und dann gibt's eben zum Beispiel den Hammer, der macht die Gegner halt in so einer 2x2-Viereck platt. Und dann gibt's den Schuh, mit dem man attackieren kann. Da müssen die alle in einer Reihe stehen, weil Mario dann so von einem zum nächsten springt. Und wenn man die genau anordnet, kriegt man halt einen kleinen Bonus, mehr Attackpunkte. Das erinnert mich also ein bisschen an den Rubik's Cube, die Zauberwürfel. Das ist so eine Art simplifizierte Zauberwürfelrätsel, die man da löst. Und die sind auch bei bestimmten Kämpfen im Spiel immer gleich. Also wenn Sarah das spielt und ich und die gleichen Monster bekämpfen, dann kommen auch die gleichen Rätsel. Also die scheinen auch von den Entwicklern richtig so, zum Teil jedenfalls so designt zu sein und nicht zufällig. Und das macht mir richtig Spaß, weil ich bin ja auch so ein Puzzlespiel-Freak. Also irgendwie ist das halt für Mario-Fans und Puzzlespiel-Fans und Leute, die RPGs eigentlich nicht mögen, ist es der Hammer. Ein paar andere Sachen sind mir aufgefallen, wie unglaublich niedlich die Grafik ist. Zum Beispiel der Papier-Mario, wenn der springt, dann flattert oben immer der obere Teil des Papiers so ein bisschen im Wind. Also da gibt es ganz viele Details. Oder wenn man so Bäume anhaut, dann kommt so Konfetti raus, dann kann man das Konfetti halt einsammeln. Und damit kann man dann wiederum, das kann man dann wieder so schmeißen und so Löcher in der Welt auf reparieren. Man muss halt diese Welt irgendwie reparieren. Das macht auch total Laune. Und das Spiel hat halt auch das nicht diese riesigen Statistiken und Charakterwerte und Experience Points und dieses ganze Gedöns, was mich an Rollenspielen immer so abschreckt, dass das eher so wie Excel-Tabellen sind. Das gibt's ja auch alles nicht. Also man kriegt natürlich neue Waffen, man kriegt Items, die man kaufen kann. Und man muss in dem Spiel immer so Toads retten, die kleinen Toads. Die sind halt überall so ein bisschen versteckt. Die muss man halt finden. Und die geben einem dann, die öffnen dann Shops, wo man was kaufen kann und geben einem Extras und so. Und diese Toads, das ist auch ganz witzig, die kleben manchmal so an Wänden oder irgendwie so, weil das hier alles Papier ist. Da klebt halt manchmal so ein Toad an irgendeiner Wand. Da muss man ihn halt mit dem Hammer hauen und dann wird er so von der Wand weggefaltet. Oder die sind halt so gefaltet in irgendwelche Tierformen und springen da so rum. Und da muss man sie halt mit dem Hammer immer hauen und dann entfalten sie sich. Und da sind auch Dialoge, die finde ich so witzig. Zum Beispiel entfaltet man dann so ein Toad und dann springt er so hoch und dann hat er aber noch so, ich dachte, das wäre ein Grafikfehler, da hatte der halt so Linien in sich drin. Das waren aber natürlich seine Faltmarkierungen, weil er ja gefaltet war. Und dann beklagt er sich, oh nein, diese Faltungen, die werden niemals weggehen. Ich werde jetzt für immer diese Faltungen haben. Und dann macht man irgendwas anderes und dann erschrickt er sich und diese Linien verschwinden. Und er freut sich, ah, ich habe mich so erschrocken, meine Faltungen sind verschwunden. Es klingt jetzt ein bisschen bekloppt, aber wir haben uns hier wirklich zum Teil echt schlapp gelacht bei den Dialogen, weil da sind so ganz viele so witzige Ideen eben mit diesem Papier und ist auch so ein bisschen wie Tearaway auf der Vita, was ich ja auch sehr mochte, wo alles so aus Papier ist und naja, ein Monster zum Beispiel, was man besiegt, sind so riesige, so ein Etui mit Buntstiften, also ist, ne, der dann immer irgendwas zeichnet oder. Und jetzt sind wir schon ein paar Stunden drin und wir haben jetzt auch Magie, es gibt dann auch so Magieattacken. Und Endbosskämpfe, wo man auch so etwas andere, so Pfeilpuzzle lösen muss und so. Also wir spielen das jetzt beide, sind total begeistert. Und Sarah spielt immer tagsüber, ich dann abends. Und dann tauschen wir uns immer aus, wenn einer was Verstecktes findet, dann sagen wir das dem anderen und so. Es ist wirklich herrlich. Also das andere, was ich noch sagen wollte, ist, das basiert ja auf diesem Origami-Thema. Und das ist auch ganz toll gelöst, weil jetzt hat man es eben bei Paper Mario, dass du Origami-Monster hast, die sind eben nicht mehr komplett flach, sondern die sind halt so Origami-gefaltete Dinge. Und es sieht wirklich von der Grafik her jetzt echt fast so aus, als könnte man die alle selber falten. Ich weiß auch nicht, ob die Origami-Meister im Design-Team hatten, der dann das alles wirklich so für die gefaltet hat, oder ob die das nur so mit der Grafik irgendwie so annähern, dass es eben ungefähr so aussieht. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es jetzt demnächst irgendwie so ein Buch gibt mit den ganzen Falttricks von Origami-King, wo irgendein Origami-Mensch das halt alles wirklich echt zusammenfaltet.
Das ist ein eigenständiger dritter Teil, oder?
Komplett neu, ja. Komplett neu von Nintendo. Und es gab so verschiedene Testberichte. Manche so schlecht und manche sehr gut. Also auch jetzt ein bisschen enttäuschend, weil ich finde das Spiel wirklich absolut grandios. Ich kenne jetzt aber die anderen Teile nicht. Und wie gesagt, ich bin halt auch so ein RPG-Anfänger. Das ist also echt für Anfänger gemacht, glaube ich. Aber ich finde das ein bisschen ungerecht, weil die Leute halt immer so auf Nintendo meckern, in den Foren auch so, sie machen nichts Neues, sie machen immer nur Portierung ihrer alten Wii-Spiele, es kommt nichts raus für die Switch und jetzt macht halt Nintendo mal ein richtig riesengroßes, fettes neues RPG und jetzt wird halt wieder gemeckert, es ist nicht innovativ genug, es ist langweilig oder repetitive Kämpfe. Ich meine, es ist halt ein Rollenspiel, natürlich sind die Kämpfe, also bei Final Fantasy sind die Kämpfe auch repetitiv, natürlich kommt da muss man oft die gleichen Monster bekämpfen, aber also ich finde das ein bisschen ungerecht, dass Nintendo, also was Nintendo auch macht, manche Leuten können sie es halt auch wirklich einfach gar nicht recht machen. Ich bin persönlich, bin ich total begeistert und ich finde, es war auch voll die $60 wert, weil wir sind jetzt gerade erst in der zweiten Welt und es gibt irgendwie mindestens 6 Welten in dem Spiel und es ist wirklich, scheint gigantisch zu sein. Aber für so einen alten RPG-Hasen, glaube ich, wenn jetzt jemand so Final Fantasy so mit Links durchspielt, ist es vielleicht doch etwas zu kindisch und simpel. Das kann natürlich auch sein. Aber für mich ist es genau richtig. Also ich kann es nur empfehlen. Ich weiß nicht, habt ihr das euch gekauft irgendwer oder mal gespielt?
Ich habe es eigentlich nur auf der Wii mal gespielt. Allerdings war das dort kein Rollenspiel, sondern ein Plattformer. Was ich ein bisschen schade fand, weil ich eigentlich von dem Rollenspiel ausgegangen bin, wie es auf dem N64 war.
Ach, dieses, ja. Nee, das habe ich auch nie gespielt.
Ja, ich kannte auch noch dieses Plattformer von der Wii, aber richtig gespielt habe ich das auch nicht wirklich.
Also es macht auch vieles, finde ich, richtig für mich, weil du kannst zum Beispiel den Monstern auch ausweichen auf der Oberwelt, dann kannst du ganz vielen Kämpfen eben auch, wenn du nicht willst, den Kämpfen auch ausweichen und entgehen. Es ist also nicht so wie bei Final Fantasy, das habe ich schon bei meinem Bruder nicht aushalten können, ihm dazu zu gucken, weil immer wenn er 3 Schritte ging, kam halt wieder aus dem Nichts ein Kampf und wieder aus dem, und man konnte nicht sehen, wo der Kampf auf der Karte ist, sondern das passierte irgendwie zufällig per Counter oder Zeit oder so. Und hier sieht man zumindest auf der Oberwelt, wenn man sich da so bewegt, genau wo da Monster sind. Und dann kann man versuchen, denen so ein bisschen auszuweichen und dann auch die Kämpfe umgehen. Die sind also echt gar nicht zufällig. Das habe ich auch nie verstanden bei Rollenspielen, diese Zufallskämpfe.
Ja, ich glaube, das war eine Zeit lang mal Mode, ne? Ich kenne das auch nur von den Final Fantasy Teilen, auch nur vom Zugucken. ist ja auch nicht mein Genre und nur beim Zugucken hat mich das schon ja genervt. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich gerade auch schon einen ausreichend hohen Level habe auf der Karte, nur irgendwas nochmal zurückgehen möchte zu irgendeinem anderen Ort, weil ich dachte, ah, da ist vielleicht noch was für eine Quest und dann ständig durch so Zufallskämpfe genervt werde. Ich glaube, das Spiel wäre schneller in der Ecke, als es hätte sehen können. Nee, da würde ich nervös werden.
Gut, aber bei Final Fantasy waren die Zufallskämpfe ja Bestandteil bis Teil 10 oder 11, 12 hinein. Ich glaube, jetzt mit 15 hat sich, glaube ich, erstmal gelegt, dass es wirklich zufällig gekämpft wird.
12 hat auch keine Zufallskämpfe und da sieht man die Gegner, aber 12 sieht man auf der Karte.
Ah, okay. Ich meine, wie hieß der Teil, wo es dann von Final Fantasy, wo es auch mehrere kamen, Unterteile kamen mit Lightning Returns oder so? Welcher Teil war das?
Das ist 13.
Okay. Weil da habe ich den ersten Teil mal gespielt und danach war mir klar, ich werde nie wieder irgendein Final Fantasy auch nur versuchen. Ich habe mich da durchgequält und das hatte nämlich auch keine Zufallskämpfe mehr. Da hatte ich nämlich das, dass ich gesagt habe, oh nee, da hast du überhaupt keinen Bock drauf, da gehst du jetzt außen rum.
Du hast dir auch den zweitschlechtesten Final Fantasy Teil ausgesucht.
Den ja, den hat man mir in die Hand gedrückt und gesagt, komm, versuch doch mal. Dann habe ich das mal gemacht, dann habe ich wirklich den ersten Teil davon komplett durchgespielt. Aber mit wirklich Biegen und Brechen und teilweise ohne Spaß. Vor allen Dingen, das hat mich irgendwie, ist jetzt vielleicht, klingt vielleicht erstmal blöde jetzt der Vergleich, das hat mich an Gran Turismo erinnert. Warum? Ja, auch Gran Turismo hat, je nachdem, wenn du dann noch eine Kampagne gehabt hast, so einen unausgewogenen Schwierigkeitsgrad gehabt. Ne? Da hast du dann gesagt, okay, nächste Kampagnenmission, mal gucken, ah ja, das und das soll ich machen, wunderbar, zack, geschafft. Dann kam die nächste und da dachtest du dir nur, wie zum Teufel soll ich das schaffen? Ich kann mich dann noch an die Nesca-Rennen erinnern, auf der PlayStation 3, die du immer wieder und wieder und wieder und wieder versuchen musstest. Und das habe ich irgendwann dann durch Glück gewonnen, weil mich dann der Zweitplatzierte und der Drittplatzierte um 90 Grad gedreht über die Ziellinie geschoben haben. Ja, und bei Final Fantasy kam mir das auch so vor. Du spielst und machst und tust, alles läuft erstmal. Und dann kommt es an so einen Punkt, wo du dir denkst, wie soll ich diesen Gegner denn jetzt hier besiegen? Aber der gehört mit zur Story. Ja, ganz einfach. Farm mal und level dich mal hoch ein paar Stunden. Und dann, je nach Gegner, hab auch noch ein bisschen Glück. Dann gewinnst du den Kampf. So kam mir das vor. Genau wie in Gran Turismo auch. Manches einfach und manches, wo du dir denkst, wie oft muss ich das denn jetzt versuchen?
Da stehe ich aber jetzt gerade bei Final Fantasy IV. Ich bin wirklich vor dem Endgegner und habe jetzt feststellen dürfen, dass ich den so nicht schaffe. Ich müsste, weil ich das in Walkthrough mal nachgelesen habe, ich müsste noch circa 10 Level aufsteigen. Das heißt, ich müsste jetzt richtig grinden, damit ich den letzten Gegner schaffe. Natürlich habe ich das Spiel jetzt erstmal zur Seite gelegt. Das packe ich jetzt wahrscheinlich die nächsten Monate auch nicht an.
Ich finde es irre, wie man... Ja, sag du.
Sonst, so ein Problem hatte ich in einem Final Fantasy Spiel noch nie, aber ich bin auch jemand, ich liebe Grind in Rollenspielen. Ich hasse Grind in allen anderen Spielen, aber ich kann stundenlang, wochenlang, monatelang meinen Charakter grinden in einem Rollenspiel. Da habe ich absolut Spaß dran. Deswegen bin ich da auch ein bisschen seltsam, deswegen.
Das letzte Mal, wo ich wirklich Spaß am Grinden hatte, das war bei Ultima. 1, 2, 3. Da habe ich wirklich bis zu Level 99 hochgegrindet. Das war aber auch nicht wirklich schwer. Ja, ansonsten geht mir das irgendwann tierisch auf den Keks. Und gerade 10 Level, das ist ja jetzt nichts, was man in der Stunde mal so nebenbei machen kann.
Also da kann ich dich dann enttäuschen, weil Grinden gibt's bei Paper Mario Origami King gar nicht. Das Einzige, was man für Kämpfe und so bekommt, ist Geld. Und das Geld ist vielleicht ein bisschen so wie XP, könnte man denken, weil im Kampf kann man so, da ist es immer, diese Rätsel muss man auf Zeit lösen. Und dann kann man sich mit Geld mehr Zeit im Kampf so dazuklicken. Also je mehr Geld du hast, desto mehr extra Zeit kannst du dir im Kampf reinklicken. Und von Geld kannst du dir dann auch neue Waffen kaufen. Und alles im Grunde, was man gewinnt in dem Spiel, wenn man was gut macht, ist eben dieses Geld. Davon hat man dann auch Zehntausende von diesen Münzen. Und das ersetzt sozusagen die komplizierteren XP-Experience-Systeme in anderen Spielen. Weil alles, was du machst im Kampf und so, diese Verbesserung, das kostet eben alles Geld. Also das, so Grind in dem Sinne ist nur, um mehr Geld zu bekommen. Das finde ich aber auch ganz erfrischend, weil mir war das bei Final Fantasy schon grenzwertig zu kompliziert immer. Da gab es ja sehr ausgefeilte Systeme, wie man sich auflevelt und wie man da auf so irgendwelchen zum Teil so komischen Spielfeldern irgendwelche Figuren hin und her zieht, um irgendwie neue Skills zu bekommen und so. Ich meine, klar, so einen richtigen Rollenspieler, der findet das bestimmt toll, aber mir gefällt das so, wie das bei Paper Mario so ganz simpel ist, einfach mit diesem Geld. Aber ja,
was du da meinst, ist, dass es zum Beispiel das Sphärobrett bei Final Fantasy X.
Ja.
Wie ich da vorgegangen war, einfach, ich grinde einfach so lange, bis ich irgendwann mit jedem Charakter jedes Feld freigeschaltet habe. Da muss ich nicht nachdenken, kann einfach alles.
Ach, das wäre mir zu viel, das ist mir zu krass, also das dauert so lange.
Ach nö, das, wie gesagt, ich spiele halt so ein Spiel aber teilweise halt auch über einfach ewig. Ich habe auch kein Problem daran, so ein Spiel dann auch mal irgendwie auch mal für ein Jahr oder zwei, dann liegt es irgendwie, dann komme ich irgendwann dann wieder und so, also ich. Da habe ich auch kein Problem mit. Also deswegen, Final Fantasy Spiele sind im Regelfall immer so meine, ja, ich spiele sie halt mal, wenn ich gerade mal wieder Lust habe. Und dann spiele ich das wieder so ein, zwei Tage relativ intensiv und dann liegt es wieder irgendwie ein paar Monate. Und ja.
Ja, auf die Weise habe ich Final Fantasy 3 in 5 Jahren durchgespielt.
Ich finde es auch komisch bei Final Fantasy, als mein Bruder das damals gespielt hat, da hatte ich so das Gefühl, dass diese Oberwelt, durch die man sich bewegt, eigentlich sehr wenig Interaktivität hat. Also jetzt bei Paper Mario finde ich das ganz toll, weil ich kann halt überall rumspringen, ich kann mit dem Hammer irgendwie alles anhauen und wie gesagt, wenn ich einen Baum anhaue, kommt halt Konfetti raus oder manchmal kommt ein Toad raus und diese Welt wirkt sehr sozusagen interaktiv und lebendig und ich weiß noch, bei Final Fantasy VII, da kam mir die Welt eher so vor wie statische Hintergründe, wo man eigentlich fast nichts irgendwie machen konnte, sondern die ganzen Aktionen, die man macht, waren irgendwie in den Kämpfen immer nur.
Ja, gut, das war halt mehr oder weniger statisch, beziehungsweise du hattest halt so ein paar, also hat man Items, die du aufnehmen konntest oder irgendwelche Schalter, die du betätigen konntest, das war eigentlich aber auch, beziehungsweise dann, oder sowas, aber das hast du auch immer sehr stark gesehen, weil die haben sich auch immer sehr stark abgehoben, diese Punkte von der restlichen statischen Grafik, weil das mehr oder weniger dann so irgendwie Sprites oder irgendwas waren, die dann oben drauf gelegt waren auf diese statische Welt. Und, aber ja. Ja, das war aber tatsächlich, also das wurde mit Final Fantasy XII auch besser, wenn ich das so sagen will. Beziehungsweise 11 war auch schon, also online, das war auch schon deutlich besser, aber was das angeht. Aber ja, Final Fantasy ist kein Spiel, das für seine besonders interaktive Welt bekannt ist, sondern das ist tatsächlich eher. Es sind ja auch eigentlich alles relativ geradlinige und Spiele, du wirst ja eigentlich komplett gerailroadet dadurch, also das ist ja eigentlich auch keine, es ist, brauchst keine wirkliche Interaktion, weil du hast halt deine Story, die es dir erzählt und du sollst halt deine Story durchspielen. Nicht ablenken.
Ja, das ist auch was mir bei Origami King sehr gefällt, ist, Spiel ist nicht so geschwätzig, also du kannst halt mit diesen ganzen Charakteren in der Welt reden, aber die sagen immer nur so ein oder zwei Sprechblasen, so ganz kurze Sätze. Ich glaube vielleicht auch, weil es halt auch für Kinder zugänglich gemacht sein soll. Und bei Final Fantasy weiß ich auch noch, da waren die Dialoge ja zum Teil endlos lang. Also da musste man ja Dutzende dieser Sprechblasen da so durchklicken. Und das ist auch noch ein Unterschied, finde ich. Was mir aber auch sehr gut gefällt jetzt, dass es hier schneller ist. Mir ist eben noch was eingefallen. Ich habe gerade in, das ist jetzt auch kein Spoiler, finde ich, habe gerade in Origami King oder vor ein paar Tagen so einen Raum gefunden, da ist ein Teleporter. Und der Teleporter ist ein Telefon mit Faxgerät. Weil Paper Mario ist ja nur ein Stück Papier und dann wird dieser Toad, der faxt dann den Mario von einem Faxgerät zum anderen und dann kommt man da halt richtig mit so einem Faxgeräusch raus. Und so teleportiert man sich halt in dem Spiel zu den verschiedenen Welten. Abgesehen natürlich von den Rohren, die es auch noch gibt. Aber ich fand das so süß, dass das halt so als Fax gelöst ist, weil natürlich der Papier Mario, der kann ja einfach gefaxt werden. Und dann kommt da richtig so aus diesem Gerät rausgerollt. Ja, wie das halt früher bei Faxen auch so war, mit diesem Ton auch dieses. Und dann.
Aber
so ein bisschen
müsste es
dann
nicht eigentlich zwei Marios geben? Weil ein Fax hat ja kopiert.
Ja, ne, stimmt, der andere müsste eigentlich auch noch da sein, also. Aber ich weiß auch nicht, wie die das geschafft haben.
Vielleicht ist ein Shredder eingebaut an dem Fax.
Ja, genau, irgendwie sowas. Aber man könnte auch denken, dass die Grafik total simpel ist, weil ja der alles nur Papier ist, aber die haben da richtig viel Arbeit reingesteckt. Also später kommt dann auch irgendwann auch mal Wasser und dann gibt's auch so ein Wassermonster und das Wasser sieht halt auch unglaublich gut aus. Diese Papierfigürchen sind halt auch zum Teil wirklich witzig animiert. Also wenn Mario mit diesem Hammer schlägt, dann sieht man halt, wenn man in den Bildschirm reinschlägt, auch so richtig seinen Hintern irgendwie. Also es ist alles so ganz süß gemacht. Die sind also animiert auch in ganz witzig animiert. Also.
Wenn dir dieser Grafikstil gefällt, kann ich dir auch halt, ist aber dann Jump and Run, dieses Paper Yoshi Spiel empfehlen, was es auch für die Switch gibt. Das ist auch sehr gut und auch total hübsch mit diesem ganzen Papierstil, den sie da haben. Also das, also diese aktuellen ganzen Yoshi-Spiele, ich fand ja das Woolly World auch schon toll auf der, was war das Wii U? Oder war das 3DS? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, auf jeden Fall. Und aber das Paper, dieses Paper Yoshi ist auch total, total süß. Den ganzen Papierlook. Also das ist auch total super gemacht.
Kenne ich auch gar nicht. Jetzt muss ich mir doch, das muss ich mir dann auch noch kaufen wahrscheinlich.
Ist aber gesagt, ein Jump'n'Run, ist halt so ein Jump'n'Run-Spiel, ein 3D-Jump'n'Run, so ein bisschen habe bei, ist so ein 2,5D, aber ganz wirklich ganz, ganz gut gemacht. Müsste ich auch mal wieder weiterspielen, fällt mir da so ein. Ach.
Meinst du, Yoshi's Crafted World heißt es, glaube ich, ne? Wo alles,
ja das genau stimmt,
das ist so aus genau Pappe. Das. Alles so aus Pappe, ja, toll, sieht auch ganz toll aus.
Ja, noch von der Story total, total lustig und vor allem, das spielt auch ganz viel mit dieser ganzen, sehr viel teilweise mit der vierten Wand und sowas, beziehungsweise die, und auch mit diesem ganzen Papierthema und so, also auch halt sehr nett, also es hatte sehr viel Spaß.
Gab es da nicht auch einen Zusammenhang mit diesem Papercraft, den Nintendo zeitlang verkauft hat? Dieses Pappschachtel, die man da umwandeln konnte, oder war das noch zu Wii U-Zeiten?
Nee, es gibt ja Nintendo Labo, dieses für Switch auch, habe ich Labo, aber ja. Auch nicht. Das finde ich aber auch echt ein bisschen bekloppt, also das kaufe ich mir nicht, das ist wirklich, naja.
Nee, das kaufe ich mir auch nicht, also ich weiß gar nicht, kann sein, dass das irgendwie eine Integration hat, aber wüsste ich jetzt nicht, ignoriere ich auch immer, also diese Funktion, weil ich das auch nicht so toll finde.
Wahrscheinlich die teuerste Pappe, die jemals verkauft wurde. Es ist ja nur so ein bisschen Pappe.
Dann kann man auch sagen, dass Lego das teuerste Plastik ist, was verkauft wurde. Also.
Das stimmt auch, ja. Es kommt ja auf die Idee an, wahrscheinlich, die dahinter steht. Obwohl Lego ist gar nicht so leicht zu produzieren, weil das muss ja mikrometergenau irgendwie da gepresst werden. Diese Pressgeschichten, die sind, glaube ich, relativ teuer bei Lego.
Ja, glaube ich schon. Ich habe schon einige Lego-Kopien und sowas in der Hand gehabt. Und man merkt schon sehr deutlich, die Qualität, mit der die Lego da abliefert, ist meiner Meinung nach wirklich irgendwo noch nicht wirklich wieder erreicht von irgendwelchen anderen Herstellern, die irgendwie Ähnliches machen.
Ja, das wird ja in so komische Plastikformen so gepresst, dieses flüssige Plastik, und diese Formen, die sind wohl auch arschteuer. Die werden halt auch so aus so Stahl gefertigt, mit ganz, ganz genauen Spezifikationen, dass die halt genau auch überall so die richtigen, was weiß ich, Luftlöcher oder was alles haben, was ja alles sein muss. Und dann wird das Plastik da so, das flüssige Plastik da so unter Hochdruck reingedrückt und dann kühlt es ab, während es sich erhärtet. Und wir haben hier so einen Werkstattmenschen, der sich damit auskennt, der da früher mal gearbeitet hat in so einer Fabrik, und der meint, die diese Formen herstellt, und der meint, diese Formen, diese komischen Plastikformen, die kosten zum Teil richtig Geld, also Zehntausende von Dollars für so eine Form, für so ein, so, sagen wir jetzt mal, so ein Lego-Teil oder so, ne? Dann kostet so eine Form halt 10.000 oder 20.000. Aber mit so einer Form, wenn die gut gemacht ist, können dann eben auch, was weiß ich, wie viele Millionen von Teilen gepresst werden oder geformt werden. Ja, aber da gibt es auch so ein paar YouTube-Videos, die habe ich mir angeschaut. Das ist echt eine Wissenschaft für sich, wie da dieses Plastik geformt wird. Also.
Ja, dass dir solche Formen unglaublich schnell sehr teuer werden kann, hat man jetzt ja auch gemerkt, als sie hier von dem Mega 65 Projekt ja hier dann probiert haben, also oder halt diese Spritzgussform für die Tastaturen sich haben finanzieren lassen, wie teuer die ja waren. Und da hast du nicht diese unglaublichen Genauigkeiten wie bei den Lego-Dingern, weil die ja nicht irgendwie aufeinander stacken müssen, sondern die müssen dann, und trotzdem sind diese Geräte, also sind diese Formen schon mehrere 10.000 Dollar gewesen. Also
das Problem ist, dass der Prototyp für die Form, der muss ja einmal gebaut werden, und aus dem kann man ja später dann die ganzen weiteren Formen herstellen. Aber dieser Prototyp ist halt einfach das, was richtig Geld kostet.
Ich denke auch, das ist halt für Massenproduktion, ne? Wenn du dann wirklich so 100.000 oder Millionen von diesen Dingern produzieren willst, dann ist das alles, lohnt sich das. Aber klar, für so eine kleine Stückzahl lohnt sich das wahrscheinlich gar nicht.
Klar, du brauchst schon eine harte Fixkostendegression, um das wieder reinzukriegen, ja. Das lohnt echt nur bei großen Stückzahlen.
Ich glaube, das ist auch das Problem bei vielen dieser kleinen Handhelds, die es jetzt so gibt, dass da oft diese Form, also die ganze Elektronik, die funktioniert ja meistens super, so auf Raspberry Pi basierend oder auf irgendwelchen Linux-Sachen und so. Aber die Plastikform für so ein Handheld, die muss halt auch stimmen. Und die ist oft, glaube ich, sehr minder qualitativ für diese ganzen Android-Handhelds und was es da gibt. Deswegen lobe ich mir auch sowas wie Nintendo 3DS und Vita und PSP, weil da eben eine richtige Firma mit viel Geld hinterhängt, die halt auch wirklich eine professionelle Plastikform einfach bietet für das Gerät.
Die haben aber auch die Stückzahl, dass es sich rentiert. Ansonsten bleibt eigentlich nur irgendwelche 3D-Druck-Geschichten, die du finanzieren kannst.
Ja, oder halt günstiger Spritzdruck oder sowas gibt es natürlich auch. Also irgendwelche Firmen, die das irgendwie günstig produzieren mit irgendwelchen einfachen Formen und so, aber da merkst du halt dann einfach die Qualität halt, ja.
Ich habe auch letztens so einen Test gesehen, da hat irgendwer so ein komisches Selbstbau-Android-Handheld, so ein billiges, getestet. Das musste man irgendwie selbst zusammensetzen. Ich glaube, Odroid oder so hieß das. Und der hat dann auch so dieses Ding zusammengesetzt und dann einfach mal so ein bisschen verbogen in sich. Und das war halt total wackelig irgendwie. Also es hatte überhaupt keine echte Stabilität. Wenn du da mal irgendwie ein bisschen dran ziehst, dann fällt es praktisch halb auseinander irgendwie. Also es war schon etwas enttäuschend.
Ja gut, aber diese Modularität ist ja gerade ein Feature von dem Produkt. Das ist ein Feature, kein Bug. Das ist ein Feature. Das haben wir schon bei Microsoft gelernt.
Ja, aber wenn es dann jedes Mal knirscht, ne, wenn man einen Knopf drückt oder so, einen der Schulterknöpfe drückt und dann knirscht das ganze Gehäuse, das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Also.
Es ist halt die besondere Experience.
Ja, wahrscheinlich. Und natürlich ist es dann auch nicht. Aber ich meine, jetzt so ein 3DS, also gebraucht, hat mich das jetzt $150 gekostet, aber ich habe eben auch ein Spiel mit dazu bekommen, eine Hülle hat er mir noch beigelegt und so. Und na gut, kann man sich natürlich entscheiden, will ich mir so ein billig Odroid-Ding holen für $50 oder halt ein cooles 3DS oder auch eine gebrauchte PlayStation Vita halt, die ist ja auch nicht so teuer, für 100 oder 120. Und im Falle der Vita kann man, oder im Falle vom 3DS kann man es ja dann auch hacken und viele Emulatoren drauf spielen. Also ich verstehe das immer nicht so ganz, warum Leute unbedingt diesen billig Android oder was weiß ich, diese ganz billigen Handhelds haben wollen, wenn man für ein bisschen mehr Geld halt auch ein cooles Gerät kriegt. Aber ich denke mir, dass viele Leute wahrscheinlich das Ding, also sowas wie eine Vita dann halt eben auch nicht selber hacken wollen. Also das ist natürlich auch irgendwie eher so ein, da muss man schon ein bisschen so ein Freak sein, auch dass man das überhaupt macht.
Ja gut, wobei, wenn man wirklich will, man kriegt ja bei eBay oder sowas ja auch schon diese Geräte vorgemoddet. Also das, wenn man wirklich das haben wollen würde, wäre das ja auch eine Lösung. Aber gut, ich denke, viele ist es doch einfach dann der Preis. Also ich meine, irgendwie, ob du jetzt 50 Euro oder irgendwie 120 Euro hast, ist ja schon ein Unterschied. Aber ja, viele sehen das halt einfach auch nicht so. Und ja, dann haben sie halt den Effekt, dass sie halt dann, ne, wer billig kauft, kauft zweimal. Sagt man nicht ohne Grund.
Ja, so sehe ich es dann auch.
Das sind aber auch dieselben, die bei Wish dann diese Imitatskonsolen mit 3000 Spielen kaufen für 30 Euro. Hauptsache, man spielt irgendwas.
Ja, meinst du diese Arcade-Sticks oder so?
Na, da gibt es auch diese Konsolen, die auch schon wie eine Wii und dann aber nur NES-Spiele drauf haben oder Super Nintendo-Spiele und die auch nicht vernünftig emulieren können, aber 30 Euro kosten. Und das kriegst du bei Wish halt günstig, weil ist halt billig.
Ja, das ist halt auch was Arne sagte, das ist auch viel Faulheit der Leute, dass die sich nicht an so eine Konsole rantrauen. Ne? Ich meine, ich bin zum Beispiel Mitglied auch in so einer RetroPie-Gruppe auf Facebook. Ja, und da sind Leute, ja, die schreiben dann irgendwie dann so, ich habe mir jetzt gerade bei Amazon habe ich mir gerade ein Raspberry Pi 4 mit 64 Gigabyte SD-Karte gekauft. Wie geht denn das jetzt? So, und dann wollen die wirklich, dann kriegen die das wirklich mundgerecht hingelegt. Und früher war, oder bei mir ist es halt auch so der Ansporn, so, wenn ich so eine Konsole habe oder auch wenn ich ein Raspberry Pi irgendwie zu einem zu einer kleinen Spielekonsole umbaue, ja, dann gebe ich mal eben bei Google ein, was ich machen möchte und dann kriege ich da im besten Falle sogar ein ganz detailliertes YouTube-Video. Das muss ich mir nur anschauen und nachmachen und da sind die Leute heutzutage teilweise schon zu faul für. Weißt du, was ich meine?
Ja gut, ich habe früher auch meine PlayStation 1 zu so einem Laden gegeben, das Steam-Mod-Chip einbauen, weil ich das selber nicht machen wollte. Das habe ich jetzt auch erst in den letzten paar Jahren zum Beispiel mal gemacht, dass ich so Mod-Chip selber eingelötet habe und dieses so, was du sagst, diese Anleitungen, die sind ja auch oft sehr lang. Also da gibt es dann ja mehrere Schritte und man muss ja oft auch irgendwas Komisches machen, also in der Kommandozeile irgendwas eintippen oder so. Das ist dann schon, oder auch verschiedene ZIP-Dateien entpacken und so, das ist ja für viele schon dann doch zu viel. Also
ja, klar, aber ich meine, wenn ich so eine Konsole haben möchte oder halt eben meine Vita, meine PlayStation 3, mein 3DS irgendwie, weil ich die Sachen gekauft habe, halt hacken möchte, damit ich damit alles machen kann, was ich machen möchte, müssen jetzt nicht nur illegale Sachen sein, kann ja auch einfach nur ein Emulator sein oder irgendwas anderes oder ich, keine Ahnung, ich möchte selber für die Maschine coden und will meinen eigenen Code auf der Maschine dann irgendwie ausführen, ne, so ein bisschen reinfuchsen. Und das ist wirklich, also ich finde, das ist kein Hexenwerk. Also jetzt besonders in der heutigen Zeit, du kriegst ja wirklich alles super detailliert irgendwie erklärt. Ich meine, so eine PlayStation 3, ich habe da so einen Bammel vorgehabt, die irgendwie zu jailbreaken, ja. Und dann den Kanal haben wir auch schon öfters mal erwähnt von Mr. Mario da auf YouTube. Das ist wirklich, das ist, wenn man so ein kleines bisschen Verständnis hat von Technik und von Betriebssystem, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie unter der Haube, sondern einfach nur, wie entpacke ich wie kopiere ich Dateien, dann kann ich das machen. Also da gibt es ja auch nochmal Videos, die auch nochmal den Entpackvorgang auch nochmal mit erklären. Also ich finde, das teilweise ist es wirklich so die Faulheit der Leute. Also es will keiner haben, und deswegen gibt es ja auch so viele von den gebrauchten Konsolen. Mehrwert nutzen irgendwie, das wird bei den meisten irgendwie gar nicht in Erwägung gezogen. Also ich habe jetzt diese Woche, okay, jetzt werdet ihr wieder lachen, ich habe mir wieder eine PlayStation 3 gekauft, um die zu hacken. Ja, aber ich habe 16 Euro für die bezahlt. Da, tut mir leid, da konnte ich nicht dran vorbeigehen.
16 Euro, voll funktionierend, deklariert.
Brauchst du die, ja?
16 Euro PlayStation 3, Fat Lady. Die 60 GB, also die doch die PlayStation 2 als System on a Chip hardwaremäßig verbaut hat. Ja, 16 Euro.
Vom Flohmarkt, oder?
Bitte?
Vom Flohmarkt, oder wo?
Liebe Kleinanzeigen.
Ist das zufällig die allererste Generation? Dann kann ich mir nämlich wirklich gut vorstellen, dass die für so wenig weggeht, weil davon ja doch viele, viele ausgefallen sind. Mit dem, wie hieß es da? Yellow Light of Death war es bei PS3.
Ja, Yellow Light of Death. Ja, kann sein, dass es ist dieselbe Generation, die ich hier auch stehen habe. Und ich habe meine damals ja auch zum Release gekauft, und die läuft immer noch. Das ist ja auch die ich dann für mich selber als erste Konsole gemoddet habe, jetzt vor ein paar Monaten. Und klar, kann sein. Na klar, man muss sich auch mal aufmachen, man muss sich auch mal reinigen und so weiter. Aber bei 16 Euro, das poppt da auf. Und das war dann sogar hier, ne, ja, 20 Minuten mit dem Auto, da bin ich dann mal eben schnell hin, ne? Für 16 Euro und zwei Controller und ich glaube, drei Spiele waren auch noch mit dabei. Also das
zur Not das Blu-ray-Laufwerk raus und kannst es verkaufen, kriegst nochmal 16 Euro.
Ich habe die im Endeffekt gekauft, weil das hatte ich ja auch schon mal erzählt, was die Xbox 360 betrifft, aber das betrifft natürlich auch die PlayStation 3 oder beziehungsweise die Sony Online-Stores. Alles, was du gekauft hast, und solange die Konsole in den Stores noch irgendwie unterstützt wird, ist gespeichert. Und ich habe damals auf der PS3 unheimlich viele Sachen und diese ganzen dieses Kommando Wolf auf, wie hieß das? Dieses Kommando-Klon, Wolf, irgendwas mit Wolf. Dann gab es 1942-Klon, dann gab es dieses Magic Orbs, das ist so ein Arkanoid-Klon mit drei ganz, ganz schnuckeliger, süßer 3D-Grafik mit so hohen Monumenten, die man dann mit dem Ball zerschießt und so was. Die habe ich mal gekauft. Und meine gejailbreakte Konsole habe ich natürlich, was heißt natürlich, die kann ich nicht ins PlayStation-Netz einbinden unter meinem Account. Möchte ich nicht, aus Gründen. Und jetzt habe ich gesagt, ich habe jetzt Glück gehabt, dass das aufpoppte bei mir durch die Benachrichtigung bei den Kleinanzeigen. Und dann, ja, die Konsole kommt jetzt hier nach Hause, die wird dann angeschlossen und wird verknüpft mit meinem Sony-Account, und dann lade ich mir dann meine ganzen Online- Originalinhalte nochmal runter, und es gibt ja auch immer noch ab und zu bei PlayStation Plus irgendwelche PlayStation 3 Versionen dann mit im Paket, und die kommen dann auch da drauf. Das wird also, die werde ich wahrscheinlich jetzt nicht modden. Wahrscheinlich.
Ja, bei meinem 3DS habe ich auch die Anleitung da gesehen, wie du sagst, da muss man so mit so einem Magneten da so rumwischen, und da habe ich es auch erstmal jetzt nicht gemacht, weil gut, das mit dem eShop funktioniert, wenn man sich einmal einloggt, halt auch hervorragend, wenn man halt ein bisschen Geld ausgibt, dann. Und für Emulatoren brauche ich es jetzt nicht, weil da habe ich ja Vita und die gehackte Switch. Aber klar, wenn man sich ein bisschen reinklemmt, ist es natürlich ganz toll. Ich glaube auch, wenn diese Geräte frei wären, dass man also alles installieren könnte von Haus aus, wären die, glaube ich, auch teurer. Weil die werden ja sozusagen subventioniert dadurch, dass die Leute sich eben die Spiele kaufen. Aber bei so einem freien Gerät in der Qualität müsste man, glaube ich, wesentlich mehr bezahlen. Könnte ich mir denken zumindest. Weil das ja doch, also auch so eine Switch oder auch 3DS, ich meine, was da an Elektronik und auch Ingenieurskunst drinsteckt, ist ja schon bemerkenswert, dass es das dann so für 150 oder 200 Dollar einfach so gibt. Also, ja.
Ja gut, aber in erster Linie ist es, damit du nichts, damit du halt Kopierschutz hast.
Ja, also, ja, genau.
Das ist ja nach wie vor immer noch ein Problem der Branche. Also jetzt nicht, weil jetzt so ein paar Bekloppte da ihre alten Konsolen aufhacken und dann Retro-Arc oder irgendwie sowas raufschmeißen. Aber es gibt ja immer noch Leute, die, ja, keine Ahnung, ich kenne auch Leute, die haben eine gehackte PlayStation 4 und spielen Raubkopien aus dem Internet von der Festplatte. Das geht, wenn man es will. So, ne? Aber das will ich halt eben nicht. Also, da ist mir halt so Sachen, dass ich halt eben auch vernünftig online zocken kann. Wenn ich dann, ich zocke ja nicht so viel online, aber wenn, dann möchte ich das halt eben auch können. Und PlayStation 4 wäre auch irgendwie, da ist halt eben auch die Datenmenge, die mich einfach abschreckt. Weil das sage ich mir halt auch lieber. Dann hole ich mir ein Spiel irgendwann mal im Sale für 20 Euro, hab's als Original im Regal stehen, aber hab jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 100 Gigabyte irgendwo als Kopie dann irgendwo, als ISO oder Image-Datei oder wie, was das dann für Dateien sind, dann halt rumliegen. Ne? Das ist dann auch so ein bisschen so, ist einfach praktischer. Und dazu kommt ja auch noch, das muss man ja auch mal wirklich ganz deutlich sagen, Spielen ist ja heutzutage, gute Spiele zu spielen, ist ja heutzutage nicht wirklich teuer. Du brauchst die Konsole, okay, die kostet dann ein paar hundert Euro, aber du kannst dir theoretisch Monatskarten kaufen, wenn du jetzt nicht so viel Kohle hast und kannst dann diese Programme mitmachen, PlayStation Now, Xbox Ultimate Game Pass, und du kriegst ja so eine Fülle an Spielen, da bleibt ja gar kein Wunsch offen. Also da wird ja jedes Genre abgedeckt. Und das gab's ja, wenn man jetzt mal wieder den Bogen zurücksteckt zur guten alten Zeit, in Anführungsstrichen, das gab's ja in der Form ja so nicht. Das war, Spielen war früher teuer.
Du meinst so C64-Zeiten?
Ja, oder die Konsolen. So ein Super Nintendo-Modul, das hat 100 Mark gekostet. Das Geld habe ich nicht gehabt. Deswegen hatte ich auch nie eine Super Nintendo-Konsole.
Ja, der C64 war auch arschteuer. Das Gerät selber schon.
Und dann noch das Floppy-Laufwerk. Du wolltest ja auch irgendwann mal Sachen speichern, ne?
Ja, und die Spiele dann auch. Oh, ich höre mich immer doppelt. Hört ihr das auch?
Ich glaube, das ist, wenn Danny den Kanal offen hat. Seltsamerweise, das war am Anfang nicht so.
Danny, halt mal deine Taste gedrückt.
Ja, warte mal, ist das jetzt besser?
Hallo.
Test. Ist es weg?
Ich höre mich doppelt.
Wir hören uns alle doppelt dann. Das war, soweit ich mich erinnere, Danny, du kannst mal schauen, aber ich verstehe nicht, warum das jetzt mittendrin auffällt. Du hast ja nichts umgestellt. Am Anfang war das nicht diese Echo-Abschwächung oder wie es hieß. Schau mal, ob du die anhast, soweit ich mich erinnere.
Einstellungen oder Aufnahmen. Gibt es diese Echo-Dämpfung und Abschwächung?
Nee, ist nur Hintergrundgeräusche entfernen es an.
Komisch, irgendwas wird bei dir durchgeroutet, sodass es dann mit Verzögerung nochmal erscheint im Kanal, unsere Stimmen.
Test, ist das jetzt weg?
Nein, ist immer noch da. Das erinnert mich an den Outtake bei YouTube von unserem.
Das ist ja toll, gestern, ja.
Hattest du die Hintergrundgeräuschentfernung mal ausgemacht, testweise?
Nee, habe ich nicht nochmal jetzt hier getestet. Ist das jetzt weg, oder?
Na, lass mal offen, jetzt ist alles gut.
Ja, jetzt ist es weg, ne?
Jetzt ist es weg, ja.
Jetzt ist weg, alles klar.
Ja.
Das war mein Fehler. Ich habe hier, ich muss dazu ein bisschen ausholen. Ich habe ja hier meine ganze Soundgeschichte per Voicemeter Potato und Virtual Cable verkabelt. Und ich habe vorhin, als ihr Monologe über Final Fantasy gequatscht habt, habe ich mich so ein bisschen ausgeklinkt und habe nebenbei dieses Spiel, was Olli immer empfohlen hat, dieses Carry-On, auf der Xbox gezockt und habe ich hier den falschen Knopf gedrückt, damit ich den Sound hören kann. Ich habe aus Versehen den Stream, also den Ton, den ich hier höre, dann nochmal geloopt und euch dann nochmal zugeschickt, während ich die Taste drücke. Daher kam das.
Ich habe bei VoiceMeter das Problem, dass wenn ich kann das nicht zusammen mit TeamSpeak benutzen, weil mir dann TeamSpeak immer sagt, dass er nicht auf das Audio-Device zugreifen konnte. Was ich irgendwie sehr seltsam finde, das habe ich nur bei TeamSpeak. Also
du brauchst auch dieses Virtual Cable dazu. Nicht nur VoiceMeter, du brauchst VoiceMeter und dann dieses Virtual Cable AB oder wie das heißt, auch von den Leuten, die das VoiceMeter auf den Markt gebracht haben.
Aber nur bei TeamSpeak, weil alle anderen Programme können ganz normal einfach das VoiceMeter als Soundkarte benutzen. Das hat ja diese drei Devices standardmäßig. Normal kann es eines, also alle anderen Programme können das benutzen. Deswegen wundere ich mich, warum das mit dem TeamSpeak nicht funktioniert.
Ist jetzt nur so geraten, du kannst in TeamSpeak mal versuchen, wenn du das nochmal testen willst, den Aufnahme- und Wiedergabemodus zu verändern von automatisch irgendwie auf Direct Sound oder Windows Audio Session. Irgendwie, der hat zwei verschiedene Modi.
Ja, ja, die alle schon ausprobiert, das macht überhaupt keinen Unterschied.
Also ah, okay,
ich habe jetzt das Voice-Meter ausgemacht und gehe es halt direkt über die Soundkarte hier rein, also direkt einfach dann.
Also du musst bei TeamSpeak als Audiogerät das Voice-Meter-Output unter Aufnahme einstellen.
Ja, hatte ich probiert und dann sagt er, dass er das Device irgendwie nicht benutzen kann, weil es irgendwie schon belegt ist oder sowas. Also.
Ja, da gibt's noch Besonderheiten. Ich kenne das aus Reaper, aber Reaper bringt dir eine gewinnbringende Fehlermeldung. Diese Einstellung habe ich bei TeamSpeak nicht gefunden. Es gibt so einen Shared- und Exklusiv-Modi. Und wenn alles im Shared-Modus läuft, muss jede Applikation dieselbe Bittiefe und Frequenz benutzen. Ansonsten funktioniert nämlich nur der Exklusiv-Modus. Und es kann sein, dass es da irgendwo einen Unterschied gibt zwischen 16- und 24-Bit-Auflösung und 44,1 und 48 Kilohertz. Deswegen, das kenne ich jetzt aber nur von Reaper, weil wenn du dann das Voice Meter, dein Windows in einem anderen Modus laufen hast als die Default-Konfiguration bei Reaper, sagt er dir, nee, kann ich nicht im Shared-Modus öffnen, weil zum Beispiel du hast mich auf 48 Kilohertz gestellt, dein Sound ist aber auf 44,1 Kilohertz gestellt. Pass das bitte an oder stell mich auf Exklusiv-Modus.
Also ich... Ich habe das halt so, die Hauptausgabe von Windows steht auf Voice Meter Input, weil man sollte alle Sounds dann durch das Voice Meter halt eben umleiten. Und dann kann ich in Voice Meter halt eben separat, ich habe jetzt quasi meine Systemsounds und den TeamSpeak habe ich jetzt hier auf meiner externen Soundkarte, dass ich euch auch im Kopfhörer höre und meine wenn ich jetzt ein YouTube-Video anmachen würde, dann würde das hier durch meine Onboard Realtek Soundkarte halt eben laufen.
Ja, so hatte ich das eigentlich auch. Das funktioniert auch in allen anderen Programmen, also in Discord, in Zoom, überall läuft das problemlos. Nur eben TeamSpeak regt sich auf. Also ja, aber da muss ich mich bei Zeiten mal irgendwie da mal genauer mit beschäftigen. Aber schon merkwürdig. Ach, Technik.
Naja, das ist wie mein Knacksen mit dem IAQ, was ich eingangs erzählt hatte, da warst du noch nicht da. Wenn ich die Soundkarte, die USB-Soundkarte im laufenden Betrieb, wenn ich die umstecke von einem USB-Port in den anderen, dann habe ich einen Knacksen beim Sprechen, haben wir vorhin festgestellt. Und dann hilft nur ein Neustart, ein eiskalter Reboot, nichts anderes.
Ein Hoch auf die Wissenschaft oder die moderne Technik, echt.
Solche. Aber gestern mit Patrick, das war der Hammer.
Ja, weil der war immer doppelt und ich dachte, der hat das extra gemacht, weil ich habe so Turrican gespielt, ne? Und dann fing er mit einmal an. Wie, was meinst du, bin ich doppelt? Und dann kam nochmal, bin ich doppelt? Und ich habe mich schlapp gelacht, weil ich dachte, er hat das absichtlich gemacht. Und dann war das aber eben so ein Fehler irgendwie. Weil dann alles, was er sagte, war doppelt. Und wir haben uns ja echt nicht mehr eingekriegt. Wir haben uns ja echt schlapp gelacht.
Komplett aus. Ich muss auch jetzt schon wieder drüber lachen, wenn ich daran denke. Das war ich so geil.
Nochmal angeguckt auf YouTube heute Morgen und hab wieder bis zu den Tränen gelacht, weil es war echt so witzig.
Slapstick pur im Retro-Kompott.
Er hat also einen auf Nepp und Schlepp aus Animal Crossing gemacht.
Ja, so in der Art, aber es war eben nicht Absicht. Es war aber auch so eine lange Verzögerung. Es war wirklich immer, er sagt einen Satz, dann kommt der gleiche Satz nochmal.
3-4 Sekunden, dann kommt der gleiche Satz nochmal.
Ja, ist aber auch merkwürdig jetzt bei ihm mit dem Audio in letzter Zeit in den Videostammtischen. Jetzt irgendwie dann, wo er plötzlich mal ganz gar nicht da war und jetzt irgendwie, wo er so doppelt ist, irgendwie ist da bei ihm der Wurm drin.
Ja, das ist komisch.
Ich glaube, die sollten aber da auch in der Location, das wollte ich heute euch auch nochmal anmerken, die sollten vielleicht in der Location ein Headset mal benutzen, weil die Hintergrundgeräusche waren auch schon ganz schön laut gestern beim Zocken.
Ja.
Ich fand's gestern ging's aber. Wir haben ja schon ein neues Gate da drauf. Beim ersten Mal war es ein bisschen stark, weil es halt nicht aufgehört hatte, die Hintergrundgeräusche. Und jetzt war aber halt nur zwischendurch, wenn es ein bisschen lauter wurde.
Abend zusammen.
Hi.
Hallo Stefan.
Servus.
Hallo.
Ich glaube, beim ersten Mal war es meine Frau vor allen Dingen, die da auch ein bisschen laut im Hintergrund war, wie es sich so gehört hat.
Aha.
Aber da werden sie wahrscheinlich, schätze ich, auch noch mal irgendwie was machen, mittelfristig, nehme ich mal an.
Ich habe übrigens noch was gelernt die letzte Woche über den Amiga. Und zwar wusstet ihr, dass der Amiga, der 1200er im AGA-Chipsatz, so eine Funktion hat, dass der super High-Res-Scrolling machen kann. Und das bedeutet, ich habe das in dem Spiel Overkill AGA, das habe ich mal richtig ernsthaft gespielt. Das ist ein geniales Ballerspiel, so ein bisschen im Stil von Defender, aber irgendwie viel cooler. Und das squallt so flüssig, das konnte ich kaum begreifen. Und dann habe ich mit meinem Mister mal da so ein paar Screenshots gemacht und da hat man gesehen, dass die Wolken im Hintergrund bei Overkill, die squallen weniger als einen Pixel. Also das squallt so eine Wolke vorbei und der Pixel verschwindet in so Viertelabständen. Also ein Viertel eines Pixels wird bewegt, dann das nächste Viertel, dann das nächste Viertel. Und deswegen ist das Spiel so unglaublich flüssig in seinem Scrolling. Das hat auch so einen Boden, der wie so eine Textur in 3D geklappt vorbeisquallt, aber eben viel flüssiger als das früher bei Street Fighter 2 oder so war auf dem Super Nintendo. Also Zeile für Zeile, aber eben mit dieser unglaublichen Auflösung. Und dann habe ich gelernt, dass der Amiga 1200, der hat ja diesen Super High-Res-Modus, wo der hat statt 640 das Doppelte, also 1080 oder so Spalten. Und der Modus ist aber sehr langsam. Aber was der Amiga 1200 auch kann, ist, der kann Sprites und Hintergründe auf diesem hoch aufgelösten Raster platzieren.
Das war die erste Stunde unseres heutigen Stammtisches. Frei für alle Hörer des Podcast-Kompott-Kanals. Die komplette Folge gibt es für alle monatlichen Unterstützer ab einem Dollar bei Patreon oder 1 Euro bei Steady.